Es gibt Sätze, die höre ich von Praxisinhabern immer wieder. Einer davon lautet: Wissen Sie, ich arbeite ja eigentlich nur für das Finanzamt. Stimmt das denn wirklich? Fakt ist, wenn du ein zu versteuerndes Einkommen von 500.000 Euro hast, was die wenigsten Praxisinhaber überhaupt erreichen, zahlst du als Verheirateter inklusive Solidaritätszuschlag keine 200.000 Euro ans Finanzamt. Das heißt im Klartext, bei dir bleiben netto über 60% davon. Und selbst wenn du dieses Einkommen als Lediger erzielst, sind es keine 20.000 Euro mehr, die du an Steuern zahlst. Egal wie wir es drehen und wenden, schlussendlich kannst du so viel verdienen, wie du willst, es bleibt immer mehr als die Hälfte zu deiner Verfügung. Fakten hin, Fakten her. Am Ende bleibt aber bei vielen trotzdem genau dieses Gefühl im Bauch. Ich racker mich ab, verdiene ja auch ganz ordentlich, aber am Ende bleibt nichts übrig, weil das Finanzamt mir die Haare vom Kopf frisst. Woher aber kommt dieses Gefühl? Und vor allem, was kann man dagegen tun? Wenn dich das interessiert, dann solltest du jetzt unbedingt dranbleiben. Hallo und guten Tag zu einer neuen Folge von Unternehmen Arztpraxis, dem Podcast für alle Mediziner, die ihre Praxis von der Durchschnitts- zur Effizienzpraxis entwickeln und damit den Aufwand in der Praxis reduzieren und das Ergebnis optimieren wollen. Mein Name ist Wolfgang Apel, ich bin einer der Gründer der Medicom Consulting GmbH und seit rund 20 Jahren als Experte für strategisches Praxismanagement in der Beratung von Medizinern tätig. In diesem Podcast erhältst du jeden zweiten Mittwoch praxiserprobte Insider-Tipps, die dich bei deiner täglichen Arbeit in und an deiner Praxis weiterbringen. Eigentlich könnte die heutige Folge ja auch heißen, was du als Arzt von deinem Steuerberater erwarten kannst und was nicht. Wieso? Weil bei sehr vielen Praxisinhabern der Ursprung der Steuerproblematik in den Anfangsjahren ihrer Selbstständigkeit gelegt wurde. Und das hat ganz viel mit der Erwartungshaltung von Ärzten ihren Steuerberatern gegenüber zu tun. Diese ist vielfach geprägt von der Vorstellung, der Steuerberater wäre ein in allen Geschäftsangelegenheiten sowie der Unternehmensführung erfahrener Ratgeber und würde bei Bedarf in diesbezüglichen Angelegenheiten schon von sich aus entsprechende Hinweise geben. Das entspricht aber weder der Realität, noch ist das seine Aufgabe. Dazu vielleicht ein paar Fakten. Um Steuerberater zu werden, ist weder ein Abitur, geschweige denn ein Studium notwendig. Ein Gutteil der Steuerberater haben nach Abschluss der Realschule eine Lehre als Steuerfachgehilfen absolviert und nach einigen Jahren im Beruf die Steuerberaterprüfung absolviert. Fertig. Das ist alles. Mir ist kein Steuerberater bekannt, der je in einem Unternehmen, geschweige denn in einer Arztpraxis gearbeitet hat. Woher soll er also Erfahrung in Geschäftsangelegenheiten und Unternehmensführung haben? Das ist, wie schon erwähnt, ja auch gar nicht seine Aufgabe. Diese besteht einzig und allein darin, für eine ordnungsgemäße und gesetzeskonforme Erstellung der Steuererklärung zu sorgen. Korrekt heißt es in Juristendeutsch formuliert, Steuerberater leisten geschäftsmäßig Hilfe in Steuersachen nach den Vorschriften des Steuerberatungsgesetzes. Das war's. Das heißt im Klartext, der Steuerberater ist einzig und allein dafür verantwortlich, die Belege, die du ihm übermittelst, ordnungsgemäß zu verbuchen und entsprechend den jeweils geltenden Steuergesetzen daraus jährlich eine Einnahmeüberschussrechnung bzw. eine Bilanz zu erstellen. That's it. Nachdem wir das geklärt haben, zurück zu den bei ganz vielen Praxisgründern zu beobachtenden Fehlern. Gründer sind aus ihrer letzten angestellten Tätigkeit bestimmte Einkommensgrößenordnungen gewöhnt. Völlig selbstverständlich erwarten nun viele von ihnen, dass sie auch aus der neuen Praxis ab Beginn die gleiche Summe entnehmen können. Das geht auf den ersten Blick auch völlig problemlos, denn die Bank hat ja für den Anfang einen entsprechenden Dispo auf dem Praxiskonto eingeräumt und allmählich trudelt dann ja auch Geld ein und somit läuft das meist alles auch ziemlich easy. Mit der Zeit läuft die Praxis immer besser und die Einnahmen auf dem Praxiskonto werden allmählich mehr. Gern wird dieses Geld in den ersten 2-3 Jahren nach der Niederlassung nun mit vollen Händen ausgegeben und ein Lebensstandard aufgebaut, der zwar sehr schön, aber leider völlig unrealistisch ist. Er ignoriert nämlich die wahren wirtschaftlichen Verhältnisse, da noch keine Steuerzahlungen und in den meisten Fällen auch noch keine Tilgung des Praxisdarlehens erfolgt ist. Nun kommt das berühmte dicke Ende. Mitte des zweiten, spätestens im dritten Jahr beginnt die Tilgung des Praxisdarlehens. Das sind bei den meisten Praxen dann doch schon ganz schöne Größenordnungen, die die Liquidität merklich einschränken. Zusätzlich wird im dritten Jahr der Selbstständigkeit die erste Steuererklärung vom Steuerberater beim Finanzamt eingereicht. Aufgrund der zu Beginn meist überschaubaren Einnahmen sowie der hohen Abschreibungen entstehen hier meist keine gigantischen Steuerforderungen des Finanzamts. Somit sind die nun festgesetzten Steuervorauszahlungen auch entsprechend überschaubar. Das tut meistens wirklich nicht weh. Ausnahmen bestätigen natürlich auch hier die Regel. Außerdem läuft die Praxis im Normalfall ja von Jahr zu Jahr immer besser, so dass die zusätzlichen Einnahmen die fehlende Liquidität aus der Darlehenstilgung zügig wieder auffangen und ausgleichen. Somit ist genug Geld in der Kasse, um den gelernten Lebensstil weiter zu pflegen und zu optimieren. Der große Knall kommt meist im 4. oder 5. Jahr nach Praxisgründung. Jetzt hast du nämlich, dank guter Praxisentwicklung, erstmalig ein nennenswertes zu versteuerndes Einkommen, zum Beispiel 150.000 Euro. Wieder unterstellt, du bist verheiratet, dann sind hierfür nun gut 41.000 Euro Steuern zu entrichten. Das tut weh, aber das ist noch kein Weltuntergang. Der kommt jetzt. Die Steuern zahlst du ja nachträglich für ein Ergebnis, das 2 Jahre zurückliegt. Das Finanzamt unterstellt, dass du wohl auch im letzten Jahr ein vergleichbares Ergebnis erzielt hast und fordert deswegen jetzt zusätzlich nochmals 41.000 Euro für das letzte Jahr als nachträgliche Vorauszahlung. Naja, und da bekanntlich alle guten Dinge 3 sind, unterstellt das Finanzamt nun auch noch für das laufende Jahr den gleichen Gewinn, den du mit deiner Steuererklärung für das vorletzte Jahr ausgewiesen hast und fordert weitere 41.000 Euro als Vorauszahlung für das laufende Jahr. Spätestens jetzt hört es auf, lustig zu sein. Plötzlich knapp 125.000 Euro Steuern zahlen zu müssen, ist eine Größenordnung, wo ganz sicher für die meisten die Spaßgrenze deutlich überschritten ist. Egal, ob du es schaffst, mit dem Finanzamt eine Ratenzahlung zu vereinbaren oder ob du einen weiteren Kredit aufnimmst, um eine mögliche Pfändung zu vermeiden. Spätestens jetzt geht's ans Eingemachte. Du musst Wege finden, deine Kosten, und zwar vorrangig deine privaten Lebenshaltungskosten, zu reduzieren. Das ist aber gar nicht so einfach. Oft wurde ja inzwischen ein Haus oder eine Wohnung angeschafft, und die entsprechenden Darlehen wollen bedient werden. Auch der Leasingvertrag fürs Auto lässt sich ja nicht einfach auflösen. Und die Kinder deshalb aus der Privatschule zu nehmen, ist sicherlich auch keine ganz einfache Entscheidung. Ich glaube, du verstehst, was ich meine. Und genau hier setzt es ein, das Gefühl, ich rackere mich ab. Die Praxis läuft ja auch immer besser, aber eigentlich arbeite ich ja doch nur fürs Finanzamt. Das Gemeinste daran ist, dass diese Situation oft nur der Beginn einer noch weit verheerenderen Abwärtsspirale ist. Jetzt kommt nämlich die große Stunde für all die Steuersparverkäufer in diesem Land. Egal, ob es um Seminare mit dem reißerischen Titel »Wie ich meine Rolex von der Steuer absetzen kann« handelt, übrigens kein Quatsch, das gab's wirklich, oder um die an jeder Straßenecke lauernden Schrottimmobilienverkäufer, die von der Pinselstrich sanierten Altbauimmobilie bis zur völlig überteuerten Neubauimmobilie, die sich dank absurder Mietgarantien einer 25.000 Euro GmbH am Ende angeblich doch noch rechnet, alles verkaufen, was nur genug Provision einbringt. Schlussendlich gehen all diese tollen Angebote aber leider immer nur für die Anbieter und die Verkäufer auf. Du gehörst nie zu den Gewinnern. Okay, also das ist offensichtlich kein so wirklich schlauer Weg. Aber wenn nicht so, wie dann? Wie gehe ich als Praxisgründer so vor, dass ich mich immer auf der sicheren Seite bewege? Bevor wir diese spannende Frage beantworten, kurz eine Info in eigener Sache. Mehr Effizienz und bessere Ergebnisse in deiner Praxis erreichen zu wollen, ohne eine kontinuierliche Erfolgsmessung aller relevanten KPIs, ist ehrlich gesagt mehr ein Glücksspiel als ein ernsthafter Zielerreichungsprozess. Wenn du deine Praxisziele aber sicher erreichen willst und ein kontinuierliches Ergebniswachstum sicherstellen möchtest, ist die Einführung eines professionellen Kennzahlenmanagements in deiner Praxis unerlässlich. Vielleicht spielst du ja auch schon länger mit dem Gedanken, das zu tun, weißt aber einfach nicht so richtig, wie du es anfangen sollst. Deshalb bieten wir einen ca. 3-stündigen Online-Workshop zum Thema Kennzahlenmanagement an, in dem du nicht nur das komplette Basiswissen zu diesem Thema, sondern auch unser über Jahre entwickeltes Template zur Erfassung und Auswertung aller relevanten Kennzahlen deiner Praxis erhältst. Wenn dich das interessiert, rufe mich doch einfach kurz an oder schicke mir eine E-Mail mit deinen Kontaktdaten und dem Betreff Kennzahlenworkshop. Zurück zu der Frage, wie ich als Praxisgründer vorgehen sollte, um mich immer auf der sicheren Seite zu bewegen. Das ist eigentlich gar nicht so schwer. Fangen wir mit dem letzten Angestelltengehalt und deinen privaten Ansprüchen an. Ich rate Gründern immer, als erstes ihre privaten Kosten genau aufzulisten und zu gucken, was davon wirklich notwendig ist. Diese Summe ist es, die wir mit einer kalkulierten Kostensteigerung pro Jahr für die ersten Jahre als Privatentnahme einplanen. Weiterhin halte ich es für sinnvoll, in den Anfangsjahren darauf zu verzichten, tolle Häuser und Wohnungen sowie schicke neue Autos zu kaufen oder zu leasen. Jede zusätzliche finanzielle private Verpflichtung macht dich unfrei und gefährdet deine wirtschaftliche Sicherheit. Die festgesetzte Privatentnahme solltest du per Dauerauftrag jeden Monat zusammen mit den Gehältern deiner Mitarbeiter auf dein Privatkonto überweisen. Alles, was du privat an Geld benötigst, nimmst du bitte ausschließlich von diesem Privatkonto. Das Geld auf dem Praxiskonto ist für private Ausgaben absolut tabu. Kommen wir zur Steuer. Das ist eigentlich total einfach. Die meisten Praxen erzielen einen Gewinn vor Steuer von etwa 30-40%. Lassen wir der Einfachheit halber mal die Betrachtung der individuellen Situation aus und vor, dann gehen von diesem Gewinn Pi mal Daumen wiederum etwa 40% ans Finanzamt. Anders ausgedrückt, Im Grunde kannst du vom ersten Tag an 15% deiner Einnahmen auf ein separates Steuerkonto überweisen und du bist auf der sicheren Seite. Von diesem Konto kann das Finanzamt abbuchen und das Thema ist erledigt. In den ersten Jahren wird das wahrscheinlich sogar deutlich zu viel sein. Aber ich vermute, du freust dich, wenn du 2 Jahre später feststellst, dass du mehr Geld auf die hohe Kante gelegt hast, als du am Ende wirklich brauchst. Und ich wette, du findest eine gute Verwendung für das Geld. Das ist nämlich netto übrig. Das kannst du also besten Gewissens privat verprassen oder privat gut anlegen. Ersteres macht natürlich kurzfristig mehr Spaß. Letzteres führt mittel- bis langfristig zu Reichtum und Unabhängigkeit. Reich wird man ja bekanntlich nicht durch das, was man verdient, sondern durch das, was man nicht ausgibt. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Bleiben wir bei der Frage, wie sortiere ich ab Beginn meiner Selbstständigkeit meine Finanzen so, dass ich jederzeit ausreichend Geld zur Verfügung habe und immer auf der sicheren Seite bin? Dazu gehören noch 2 Punkte, die du umsetzen solltest. Der erste betrifft deine Darlehenstilgung. Die findet ja üblicherweise quartalsweise statt und lässt sich nicht von der Steuer absetzen, ist also aus versteuertem Geld zu bezahlen. Somit ist es geschickter, ein gesondertes Darlehenskonto anzulegen, auf das ebenfalls monatlich per Dauerauftrag 1/3 der quartalsweisen Tilgung überwiesen wird und dort von der finanzierenden Bank abgebucht wird. Der 2. Punkt betrifft die Rücklagenbildung für die Praxis. Hierfür würde ich dir empfehlen, noch ein weiteres Girokonto anzulegen. Somit sind es insgesamt 5 Konten, die du für dieses Konzept brauchst. Ein Praxiskonto, ein Privatkonto, ein Steuerkonto, ein Darlehenskonto und das eben genannte Rücklagenkonto. Aber was um Gottes Willen hat es denn nun mit diesem Rücklagenkonto auf sich? Ganz einfach. Es ist ein Sicherheitspolster, wenn mal irgendwas Unvorhergesehenes passiert. Es ist ein finanzieller Puffer gegen wirtschaftliche Schwankungen. Es erhöht deine finanzielle Stabilität, um dich vor unerwarteten Kosten zu schützen. Und es ist ein Liquiditätspolster, das es dir ermöglicht, jederzeit Investitionen zu tätigen, wenn sich eine entsprechend gute Gelegenheit auftut. Okay, aber wie viel legt man denn monatlich auf das Rücklagenkonto? In der Regel ist das in den ersten paar Jahren wirklich nicht ganz einfach. Aber spätestens ab dem 5., 6. Jahr sollte es dir möglich sein, 3-5% des Umsatzes in die Rücklagen einzustellen. Soweit also die heutigen Empfehlungen, um zu vermeiden, gleich zu Beginn in der Selbstständigkeit wirtschaftlich ins Trudeln zu geraten. Resümee: Wenn du das Gefühl hast, immer nur für das Finanzamt zu arbeiten, so ist da aller Wahrscheinlichkeit nach in der Vergangenheit irgendwas schiefgelaufen. Die gute Nachricht lautet, das ist lösbar. Alles, was du dazu brauchst, ist ein passendes Konzept. Hierbei geht es um die Gestaltung einer Strategie zur effizienten Planung, Steuerung und Überwachung der finanziellen Ressourcen und Steuerpflichten. Schlussendlich geht es darum, sowohl die finanziellen Ziele zu erreichen, als auch die steuerliche Belastung zu optimieren. Wenn dich das interessiert, dann ruf mich gerne an oder schick mir eine E-Mail an w.apel@medicom.org. Wir können dann einen Termin für ein unverbindliches und selbstverständlich kostenloses Erstgespräch ausmachen und dabei besprechen, wie wir dich am besten unterstützen können. Natürlich findest du meine Kontaktdaten und den Link zu unserer Homepage auch in den Shownotes. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann abonniere ihn doch einfach. Und bitte denke daran, uns am besten jetzt gleich noch eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. An jedem 2. Mittwoch erscheint wieder eine neue Folge. Bei Spotify und YouTube hast du auch die Möglichkeit, auf die Glocke zu klicken, damit du automatisch informiert wirst, wenn wieder eine neue Folge verfügbar ist. Ach, und noch was. Bestimmt hast du im Freundes- und Bekanntenkreis Kollegen, die ihre Praxis auch gern von der Durchschnitts- zur Effizienzpraxis entwickeln würden, um dadurch mehr zu erreichen. Mehr Lebensqualität und Spaß an der Arbeit, mehr Unabhängigkeit und wirtschaftlichen Erfolg sowie mehr Sicherheit und Zukunftsperspektive. Ich wette, die würden sich freuen, durch diesen Podcast ein paar wirkungsvolle Insider-Tipps und praxiserprobte Anregungen zu erhalten, die ihnen dabei helfen. Vielleicht erzählst du denen ja bei nächster Gelegenheit mal von diesem Podcast und teilst ihn mit deinen Kollegen. Ich wünsche dir noch einen schönen und erfolgreichen Tag und verbleibe bis zur nächsten Folge des Unter dem Arztpraxis-Podcast mit den besten Grüßen, dein Wolfgang Apel.